True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
Viele Kölner sind zornig und voller Wut. Das Stadtoberhaupt ist zu weit gegangen, der Mann muss weg. Da sind sich die Rebellen einig. Das Stadtoberhaupt ist der Kölner Erzbischof. Ein recht skrupelloser Mann, der es mit Recht und Gesetz nicht so genau nimmt und sich wenig um diejenigen zu scheren scheint, die Kölns Wirtschaft antreiben und der Stadt zum Aufschwung verhelfen. Wir schreiben das Jahr 1074, als die wohlhabenden Bürger Kölns mit ihren Bediensteten bereit sind, sich mit Gewalt gegen den Erzbischof zu wehren. Die Rebellion wird von dem Sohn eines Kaufmanns angeführt. Sein Name ist nicht überliefert. Seit 1979 wird er in einem Lied der Blackfoes als Fischers Kürbis besungen. Standhaft und stolz, mit Herz und ohne Angst, sei dieser Jakob Fischer gegen die Willkür des Stadtfürsten vorgegangen, der im Liedtext als Kradefösch us Schwabe tituliert wird. Die Aufständischen wollen den Bischof töten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Zum Lynchmord gegen den Bischof kommt es nicht. Anno der Zweite heißt der verhasste Herrscher, den die Kölner immerhin vertreiben können. Doch der Bischof kommt zurück mit grausamen Folgen für Fischers Kürbis, dem die Blackfoes zusammen mit dem großen kölschen Liedermacher Hans Knipp ein musikalisches Denkmal gesetzt haben.
Fischers läuft in einem helligen Kölle, et waren familisch. Von echtkölscher Art. Mir schriftet sich so gut für 1100 et Lewe. Drauf se hat.
Das Lied vom Fischers Kürbis ist nicht die einzige von Hans Knipp vertonte Episode der Stadtgeschichte, die vom Drang der Kölschen nach Freiheit berichtet. Mit den Fakten nimmt er es hier wie auch in anderen Liedtexten nicht ganz so genau, aber schön ist die Moritat vom Fischers Kürbis in jedem Fall.
Er war jung und stolz, hat erhetzt, standhaft und nicht bang, er war ne Kölsche Fetz.
Wir wollen heute die Geschichte von Anno dem Zweiten und von Fischers Kürbis bzw. den Menschen, die er anführte, erzählen. Es ist ein besonderes Kapitel der Kölner Stadtgeschichte voller Verbrechen, Verschwörungen und blutiger Eskalationen. Besonders ist das Kapitel aber auch, weil sich erstmals eine selbstbewusste Bürgerschaft gegen den Fürsten, also ihr Stadtoberhaupt, auflehnt. Im Rückblick kann man sagen, hier beginnt die Emanzipation Kölns als freie bürgerliche Stadt. Diese Emanzipation, das muss man wissen, ist allerdings ein sehr langer Entwicklungsprozess, der viele Jahrhunderte andauern wird. Zeitungen, aus denen man wie sonst bei True Crime Köln üblich zitieren könnte, gibt es damals natürlich noch nicht. Allerdings ist ein sehr detaillierter Bericht eines Zeitzeugens überliefert. Geschrieben hat ihn ein Mönch aus Hersfeld mit Namen Lampert. Er ist kein neutraler Beobachter, sondern er hegt klare Sympathien für den Erzbischof. Anlass für den gewaltsamen Aufstand ist der Versuch des Kölner Bischofs, ein Handelsschiff des Vaters von Fischers Kürbis zu beschlagnahmen, und so beschreibt Lampert die Eskalation des Konflikts am Nachmittag des 23. April 1074.
Es war der Gedächtnistag des heiligen Märtyrers Georg. Als am späten Nachmittag zu der Wut noch die Trunkenheit hinzukam, stürmten sie aus allen Teilen der Stadt zum erzbischöflichen Palast. Und während der Erzbischof an einem belebten Platz mit dem Bischof von Münster speist, greifen sie ihn an, schleudern Geschosse, werfen Steine, töten einige von den Aufwärtern, die übrigen, zermürbt durch Prügel und Wunden, verjagen sie.
Den Erzbischof konnten seine Leute nur mit Mühe und Not aus dem feindlichen Haufen und der Wolke von Geschossen heraushauen und in die Kirche des heiligen Petrus bringen, deren Türen sie nicht nur durch Riegel und Querbalken sicherten, sondern auch durch große, davor gewälzte Blöcke. Draußen rasen und brüllen wie über die Ufer schäumende Wasserfluten die Gefäße des Teufels voll vom Weine des Zornes Gottes. Und durch das Innere des Palastes laufend erbrechen sie die Türen, plündern Schätze, zerschlagen die Weinfässer. Andere dringen in die Kapelle des Erzbischofs ein und plündern den Altar aus, fassen die heiligen Gefäße mit ihren befleckten Händen an, schleppen die Bischofsgewänder fort.
Und während sie alle gottesdienstlichen Geräte mit geifernder Gründlichkeit zerschlagen, entdecken sie dort den Mann, der sich vor Angst in einem Winkel verkrochen hat. Und in der Meinung, es sei der Erzbischof, schlagen sie ihn tot. Nicht ohne frohlocken zu prahlen, sie hätten nun endlich einmal seine freche Zunge zum Schweigen gebracht. Als die Anführer aber erfuhren, dass der Erzbischof in der Kirche des heiligen Petrus war, geschützt durch die Heiligkeit des Ortes und die Festigkeit der Mauern, da rotten sie sich von allen Seiten zusammen, umstellen die Kirche und versuchen mit größtem Kraftaufwand eine Bresche in die Mauer zu schlagen. Schließlich sogar Feuer anzulegen, wenn ihnen der Erzbischof nicht unverzüglich ausgeliefert werde.
Ein schmaler Zugang führte aus der Kirche in den Schlafsaal und von dort in den Vorhof und in das Haus des Domherrn, das unmittelbar an die Stadtmauer angebaut war. Dieser hatte wenige Tage vor dem Ausbruch der Empörung vom Erzbischof die Erlaubnis erhalten, die Stadtmauer zu durchbrechen und sich eine kleine Hintertür anzulegen. Dort führte man den Erzbischof hinaus und nachdem man für seine und seiner Begleiter Flucht rasch 4 Pferde herbeigeholt hatte, ritt er davon, durch die Finsternis der dunklen Nacht aufs Beste geschützt.
Die Kirche des heiligen Petrus, das muss man zur Erläuterung noch sagen, ist natürlich der Kölner Dom, beziehungsweise hier der Vorgängerbau unseres Doms. Aber egal, wichtig ist, es gibt Kölner, die bereit sind, ihren Dom anzuzünden. Das ist wahrlich aus heutiger Sicht nicht vorstellbar. Beim Erzählen der Geschichte von Anno dem Zweiten und Fischers Köbis hilft uns in dieser Folge von True Crime Köln Wilhelm Fromm. Er ist Historiker mit viel Leidenschaft für die Kölner Stadtgeschichte. Er ist auch ein Podcast-Kollege. Seit 2019 veröffentlicht er in englischer Sprache den Podcast The History of Cologne, den es seit 2021 auch auf Deutsch gibt. Da ist im Titel aus dem direkten Artikel ein Unbestimmter geworden. Eine Geschichte der Stadt Köln heißt die Reihe. In ihrer Podcast-Reihe widmen sie Anno dem Zweiten gleich 4 Folgen. So ins Detail werden wir in dieser Episode nicht gehen, Herr Fromm, aber ein bisschen müssen wir zur Ausgangslage sagen. Köln um 1074, das ist eine aufstrebende, eine wachsende Stadt, vielleicht die größte in Deutschland. Wobei, natürlich kann man noch nicht von Deutschland sprechen. Vielleicht erinnert sich da der ein oder andere an den Geschichtsunterricht, als es um das Mittelalter ging. Es gibt da das Heilige Römische Reich, das Sacrum Imperium Romanum. Später hat man dann deutscher Nation noch drangehängt. Also ein Herrschaftsgebiet, das sich in der Nachfolge des untergegangenen Römischen Reiches sieht und von einem deutschen Kaiser regiert wird. Der sieht sich als weltlicher Herrscher der Christenheit, dem sich dann alle Könige und Fürsten unterzuordnen haben. Und einer dieser Fürsten ist der Kölner Erzbischof. Der ist im Machtgefüge dieses Heiligen Römischen Reiches keine kleine Nummer. Seit 1054 heißt er Anno der Zweite und der ist so aktiv auf Reichsebene, dass er sogar für einige Jahre Regent des Deutschen Reiches wird. Was muss man noch wissen über das Leben in der Stadt zu dieser Zeit?
Es ist eine Zeit, in der auch klimatische Veränderungen stattfinden, aber auch soziowirtschaftliche Veränderungen stattfinden. Wir haben vergleichsweise eine ruhige Zeit in Europa. Man muss bedenken, seit der Spätantike, es hat auch schon während des Römischen Reiches angefangen, bis weit ins Frühmittelalter wird Europa eigentlich ständig angegriffen. Intern, extern, durch Wikinger, Ungarn, Hunnen, was es nicht sonst noch so gibt. Und jetzt haben wir mal eine Phase, wo es friedlicher ist. Aber auch das Klima wird wärmer, das heißt, es wächst auch mehr, die Ackerbaumethoden verbessern sich und somit gibt es auch mehr Nahrung und es sterben auch nicht mehr so viele Leute an Nahrung. Und das ist so eine Zeit, in der dadurch, dass wir jetzt mehr Frieden haben, bessere Wirtschaft, bessere klimatische Bedingungen, dass auch eine neue Schicht erwächst in den Städten jeweils. Wir müssen aber festhalten, dass die Städte in dieser Zeit immer noch eine Art, ja, ein Anachronismus ist. Wir leben, also das Mittelalter ist eigentlich eine Zeit, die sehr ländlich geprägt ist. Auch die eigentlich Herrschenden leben auf dem Land. Die Könige, Kaiser leben in ihrem Pfalzen irgendwo auf dem Land. Die großen Klöster sind auf dem Land. Und Städte wie Köln mit so ungefähr 10.000, 15.000 Einwohnern sind wirklich eigentlich etwas, was nicht in diese Zeit passt.
Also müssen wir sagen, 10.000 bis 15.000 Einwohner, das ist für damalige Verhältnisse eine große Stadt.
Damit ist Köln eine der größten Städte Europas. Natürlich nicht vergleichbar mit einem Konstantinopel, zur gleichen Zeit noch mit ein paar hunderttausend Einwohnern, aber nördlich der Alpen ist Köln eine der größten Städte Europas, zum Teil sogar größer als London oder Paris zu jener Zeit.
Wir haben eben Lamperts Bericht gehört, der Aufstand bricht los am Tag des heiligen Georg. Der lag im Jahr 1074, kurz nach dem Osterfest. Und dieses Osterfest hatte Anno der Zweite mit dem Bischof von Münster gefeiert, der in der Stadt zu Besuch war. Und um dem eine möglichst angenehme Heimreise zu bescheren, hat der Anno gedacht, da beschlage ich doch einfach mal ein schickes, großes Schiff im Hafen. Er schickt Bedienstete hin, die ein Freihandelsschiff auswählen, es entladen lassen und dann befehlen, es für die Heimreise des Bischofs aus Münster vorzubereiten. Wichtig zu wissen, auch wenn wir keinen Rechtsstaat im heutigen Sinne haben, das war auch nach damaligen Verhältnissen eine illegale Aktion, oder?
Da kann man drüber streiten. Also da treffen zwei gegensätzliche Meinungen aufeinander. Der Erzbischof von Köln, der Anno, der Zweite, sagt, ihr seid meine Untertanen, also darf ich frei über euch und euren Besitz verfügen. Die Händler wiederum berufen sich aber auf ein uraltes Recht aus der Zeit der Karolinger von Ludwig dem Frommen, wenn ich mich nicht irre, dass sie sagen, Fernhändler, wenn deren Schiffe beladen sind, stehen unter königliches Recht, dürfen nicht an der Reise gehindert werden. Da das Schiff schon beladen ist, ist das in den Augen der Händler ein Unding, was dort passiert, nämlich dass man ihr Schiff beschlagnahmt. Und sie berufen sich auch darauf, ja, als unser Lehnsherr quasi dürft ihr mein Schiff beschlagnahmen, aber nur wenn der Stadt eine äußere Bedrohung eben droht. Und das ist in dem Fall eben nicht der Fall, weil
da geht es um Luxus.
Ja, da geht es um Luxus und eine angenehme Heimreise.
Die Beschäftigten des Kaufmanns verweigern den Befehl. Sie sagen dem Kaufmann Bescheid und dann rennt der Sohn des Kaufmanns in den Hafen. Lampert beschreibt ihn ein bisschen. Er schreibt, es sei ein Mann gewesen, der sich ebenso durch Kühnheit wie durch Körperkräfte auszeichnete und bei den Großen der Stadt wegen verwandtschaftlicher Beziehungen und wegen seiner Verdienste außerordentlich beliebt war. Wie gesagt, den Namen Fischers Köbis haben sich Hans Knipp und die Blackfuss ausgedacht. Man weiß gar nicht, wie der Mann wirklich geheißen hat. Ne?
Nö,
und Fischers Köbis ist eher unwahrscheinlich.
Ne? Ja, also ich finde das interessant daran, ein bisschen Quellenkritik pro Seminar an der Uni. Man merkt auch, dass es bei der Betrachtung von historischen Quellen immer wichtig ist, wer hat das geschrieben. Wir haben mit Lampert von Hersfeld einen Geistlichen, weil das waren auch die Einzigen, die zu der Zeit wirklich lesen und schreiben konnten. Selbst die Adligen konnten das nicht. Und Lampert kennt den Anno. Er hat wahrscheinlich, wir wissen es nicht sicher, mit ihm sogar gemeinsam gelehrt quasi. Also Anno war sein Mentor gewesen. Kannten taten sie sich wirklich, das ist belegt. Aber vielleicht haben sie sogar gemeinsam eben, also er, Anno war der Lehrer, Lampert war sein Schüler in Bamberg. Und Lampert drückt so seine Haltung aus, die er als Geistlicher gegenüber Kaufleuten hat. Nämlich, dass das Leute sind, die keine ehrliche Arbeit machen. Das sind nicht welche, die mit ihren Händen was schaffen, wie ein Bauer, oder die das Werk Gottes tun, wie er eben als Geistlicher. Und dass er auch da die Namen nicht nennt, da merkt man wirklich, wie er so eben diese Leute beurteilt. Er nennt sie ja bewusst nicht. Ich bin mir sicher, er hat gewusst, wie die Leute geheißen haben, weil er ist ja auch angeblich in Köln vor Ort gewesen im Nachgang, hat sogar Zeitzeugen befragt. Also eigentlich eine sehr moderne Art und Weise, Berichte zu schreiben und zu erfassen. Aber wie gesagt, das ist nicht der Rede wert. Das ist der Pöbel, der da einen Aufstand macht. Warum soll ich seinen Namen niederschreiben?
Und Fischers Köbis kann auch deshalb nicht sein, weil Nachnamen gab es
eigentlich. Genau, Nachnamen gab es nicht. Es gab höchstens Beinamen. Wir kennen ja die späteren Geschlechter, also die Patrizier Kölns, die sich so schöne Beinamen geben wie Oberstolz, also die Überstolz, und der Hardefuß, der mit der harten Faust oder sowas. Aber zu der Zeit wird er wohl keinen Nachnamen gehabt haben und vor allem nicht die eines Fischers, denn er war ja Händler. Warum sollte er sich Fischer nennen?
Also die Blackfuss jetzt quasi das Gegenstück zu Lampert. Lampert nimmt Partei für den Erzbischof, die Blackfuss für den Aufständischen. Wie geht's im Hafen weiter? Was passiert?
Ja, im Hafen entsteht ein Handgemenge zwischen dem Sohn des Kaufmanns, dessen Schiff beschlagnahmt werden soll, und zwischen den, ja, nennen wir sie mal Schergen des Erzbischofs. Die werden vertrieben, dann kommt der Stadtvogt zurück, der für die Sicherheit in der Stadt zuständig ist. Er hat aber keine klassische Stadtwache quasi, dass dieses romantische Bild eines an der Pike schlafenden Stadtwächters oder einer Stadtwache gibt es nicht. Der Stadtvogt hat wohl bestimmt seine Knechte und seine Getreuten und seine engsten Verwandten wohl zusammengerufen, gesagt, komm, wir müssen da jetzt mal für Ordnung und Ruhe sorgen. Aber auch diese Truppe wird zurückgeschlagen und damit steht es erstmal 2-0 für den Fischers Köbis.
Mit wem haben wir es da zu tun? Was kann man sich so vorstellen? Ist das ein tollkühner, unvorsichtiger, halbstarker, dieser Mann, den wir da Fischers Kürbis nennen, der sich widersetzt und die Leute anstachelt? Oder ist das auch Ausdruck eines tiefergehenden Konflikts, eines Zwistes zwischen Bürgerschaft und Erzbischof, der da nur einen Auslöser braucht?
Ganz sicher wissen wir es nicht, aber wir können Mutmaßungen anstellen. Und eigentlich ist so etwas, natürlich ist es ärgerlich, wenn das eigene Schiff ausgeräumt wird, aber eigentlich ist das ja nicht Grund genug, jetzt hier gewalttätig zu werden. Also da muss irgendwas schon vorher gewesen sein. Der Anno, da fangen wir jetzt mal groß an, ist erstmal ein Süddeutscher. Er ist nicht aus Köln oder dem Rheinland wie vorherige Erzbischöfe.
Schon mal schlecht. Ne?
Das ist schlecht. Zweitens, er ist nicht hochadelig. Er ist adelig, aber nur so ganz geringer Landadel, irgendwo bei Altsteußlingen. Ich will diesem Ort nahe Ulms, glaube ich, nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass der heutzutage mehr Einwohner hat als damals. Und die Kölner waren gewohnt, Hochadlige zu haben, ja sogar Mitglied der Kaiserfamilie als ihre Stadtherren. Jetzt hatten sie diesen fremden süddeutschen Schwaben da bei sich. Und Anno hat vor allem mit seiner Politik innerhalb der Stadt für sehr viel Unmut gesorgt. Er hat quasi die halbe Hafenfläche, also potenzielle Hafenfläche belegt mit einem Neubau, nämlich seiner Stiftskirche St. Maria ad Gradus, direkt am Dom, da wo heutzutage die Treppen zur Philharmonie hoch und runter gehen. Ad Gradus heißt übrigens auch zu den Treppen auf Lateinisch, eben weil das Gelände dort so abschüssig zum Rhein ist. Und er war auch generell wohl bei der Händlerschicht zumindest sehr unbeliebt, weil er sehr herrisch auftrat und auch Klöster wohl mit seiner neuen Siegburger Klosterreform behandelt hat, oder wie will man es ausdrücken, eine sehr, sehr strenge Reform. Die Geistlichen in Köln, die hatten jetzt nicht das schlechteste Leben, sie waren oft reich begütert und beschenkt und mussten eigentlich gar nicht mal so streng ihren geistlichen Verpflichtungen nachkommen. Und Anno war jemand, der ja auch von unten kam und sagen wollte, hier, ich will jetzt nochmal richtig zeigen, wie das geht mit dem richtigen Ausleben des christlichen Glaubens.
Und er hat den Bürgern der Stadt ja, nicht so viel zugetraut. Es wird überliefert eine Predigt, die er in St. Georg gehalten hat, wo er sagt, dass die Stadt in der Gewalt des Teufels sei.
Damit macht man sich nicht beliebt.
Der sich befreien müsste. Ja. Also er hat ein schlechtes Bild von seinen Untertanen, ne, muss man sagen.
Ja.
Wenn wir über den Kampf um mehr Freiheit sprechen, muss man sagen, dass zu der Zeit nur sehr wenige frei waren. Also deshalb müssen wir diesen Begriff des Freiseins oder der Freiheit nochmal so ein bisschen erläutern. Die Kaufleute waren freier als andere. Wie muss man sich das vorstellen?
In diesem Fall ist das Problem, wir wissen nichts über den Rechtsstatus dieses Sohnes des Kaufmanns. War er ein Freier? War er ein Höriger, also so ein bisschen halbfrei? Oder war er wirklich ein direkter Vasall, Untertan des Erzbischofs, wissen wir leider nicht. Das geht aus den Quellen nicht hervor. Aber
was heißt das, frei sein?
Wir müssen festhalten, frei ist etwas ganz anderes. Also der Begriff ist ganz anders, als wir ihn heutzutage verstehen. Niemand im Mittelalter ist frei. Nicht mal der Kaiser. Denn auch er hat, obwohl er ganz an der Spitze steht, Verpflichtungen an den Papst oder an seine Adligen, die unter ihm stehen. Auch ein Erzbischof muss einem Papst dienen oder seinen Klerus vor Ort. Es gibt Stufen von Freiheiten. So. Um es mal so auszudrücken. Und frei sein war auch nicht immer so erwünscht, weil im Mittelalter bedeutet das oft, wenn ich frei bin, muss auch ich selber mein eigenes Recht durchsetzen. Und wenn ich nur ein kleiner armer Bauer auf einer Scholle bin und überfallen werde und kein Lehnsherr habe, habe ich auch niemanden, der für mich eintritt. Wenn das in irgendeiner Weise verständlich ist.
Ja, es ist kompliziert.
Freiheit ist heutzutage,
aber Freiheit ist auch heute ein komplizierter Begriff.
Also Freiheit ist heutzutage frei. Positiv besetzt. Mhm. Aber damals, wenn ich ein kleiner Bauer bin, dann möchte ich einen Lehnsherrn haben. Natürlich einen, der mich gerecht behandelt, der nicht
weil der für den Schutz zuständig
ist. Nicht so hohe Abgaben verlangt, aber ich brauche jemanden, der mich vor Gericht vertritt, falls mir ein anderer doof kommt.
Jetzt muss man über die mittelalterliche Stadt auch noch wissen. Es gibt zwar einen Fürst, es gibt einen Herrscher, aber er hat eigentlich wenig Instrumente, um öffentliche Ordnung durchzusetzen. Also gibt es kein Ordnungsamt und es gibt auch keine Polizei. Ne?
Ach, das Fehlen des Ordnungsamtes würden bestimmt manche Zuhörerinnen und Zuhörer befürworten. Man darf nicht dieser falschen Mär anheimfallen, dass es keine Ordnung gab. Sie ist halt nicht so institutionell, wie wir sie kennen. Also man darf nicht vergessen, Köln hat zwar 10.000 Einwohner, ist eine große Stadt, aber wir bewegen uns auf einem ein Quadratkilometer großem Gelände. Das heißt, die Leute kennen sich.
Jeder kennt jeden.
Ne? Jeder kennt jeden. Es wird bestimmt Taschendiebe gegeben haben und Langfinger, aber man wusste, wer die Leute sind und so weiter. Wir sollten nicht unterschätzen, wie sehr soziale Kontrolle untereinander, zwischen den Menschen, auch für eine Art Ordnung gesorgt hat. In jener Zeit war es halt, normal sieht man irgendwo ein Verbrechen, dann obliegt es den normalen Menschen, die darum herumstehen, den Täter zu fassen, am Schlawittchen zu ziehen und zum Palast des Erzbischofs zu bringen, damit ihm Gerechtigkeit, also seine Strafe widerfährt, Gerechtigkeit erledigt wird.
Also man muss sich arrangieren, das ist, glaube ich, wichtig festzuhalten, die Machtverhältnisse werden ausbalanciert, auch weil man miteinander in Kontakt ist. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, weil jetzt hier bei diesem Aufstand ja der Kontakt erstmal in die Brüche geht und verloren geht. Was es aber schon gibt in der Zeit, und das ist eben dann das wichtigste Instrument des Stadtoberhaupts, das ist ein Gericht, dem er vorsitzt. Und so droht Anno bei der nächsten Gelegenheit, bei der nächsten Gerichtssitzung, die Rebellen zu bestrafen und zu züchtigen. Das ist ebenfalls rechtswidrig, weil der zornige Anno das Gericht als Instrument der Rache nutzen will. Das kann man eindeutig, glaube ich, so sagen oder interpretieren. Das tadelt ja selbst sein Fan Lampert in seinem Bericht. Züchtigung bedeutet bei Freien auch ihre Entehrung. Also die Strafe hat einen doppelten Effekt und die Missachtung der Ehre bedeutet im Mittelalter eine Verletzung des Standesrechts. Damit war für die Rebellierenden und ihre Unterstützer klar, dass sie sich nicht auf ein faires Verfahren verlassen konnten und so verschworen sich die reichen und die welterfahrenen Kaufleute gegen den Erzbischof, gegen den Kradefösch, wie die Blackfös getextet haben. Lampert schreibt, dass der Kaufmannssohn weiter hetzte, das Wort benutzt er. Lampert beschreibt den jungen Mann, wie auch sein Umfeld, als von den Genüssen des Stadtlebens verwöhnte Gemeinschaft, die nun läppische Pläne schmiedete, das übermütige Volk tobt Umsturz lüstern und ruft von teuflischer Raserei fortgerissen in der ganzen Stadt zu den Waffen und schon entsteht Einverständnis, den Erzbischof nicht aus der Stadt zu jagen, sondern Achtung, ihn, wenn möglich, unter allen Martern abzuschlachten. Also sie wollen ihn umbringen. So richtig planvoll war das nicht alles. Ne?
Aber hier zeigt es sich, wir haben noch keinen institutionalisierten Rechtsstaat oder eben etwas Ähnliches. Diese Kaufleute sind jetzt vor der Bedrohung, jetzt nicht nur, dass der eine jetzt sein Schiff irgendwie verliert für ein paar Tage, sondern dass ihnen wirklich die Ehre genommen wird. Und das ist im Mittelalter, wie auch lange Zeit danach, alles. Ohne Ehre kann man nicht in einer Gesellschaft leben, die eben auch stark durch soziale Kontrolle und Ordnung eben gestaltet wird. Ich glaube auch nicht, dass es geplant war, aber ich sagte ja bereits, wenn man kein weitergehendes Gericht hat, dann muss man eben sein Recht selber in die Hand nehmen. Und das geht in dieser Zeit halt nicht vor Gericht oder irgendwie bei einer Schlichtungsstelle, sondern man nimmt Gewalt in die Hand und wehrt sich. Und das geschieht hier. Geplant war es natürlich nicht. Aber ich glaube, die Händler waren in die Enge gedrängt. Weil, was hätten sie tun können? Bestraft werden sie sowieso. Dann könnten sie es aber auch mal versuchen, vielleicht diesen Kradefösch mal eins auszuwischen.
Die Kölner rebellieren gegen Anno, sie wollen ihn ermorden, aber sie schicken auch Boten zum König. Das ist Heinrich IV., Kaiser ist er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und die Kölner Gesandten fordern ihn auf, die Herrschaft über Köln zu übernehmen. Das ist ein interessanter Aspekt, weil so diese Idee, eine freie Reichsstadt zu sein, die begleitet ja die Geschichte der Stadt in den nächsten Jahrhunderten über die Schlacht von Worringen hinaus. Es dauert noch ein bisschen, bis es eine freie Reichsstadt wird, aber das ist im Grunde ein politisches Programm, was die Kölner Bürgerschaft seitdem verfolgt, kann man das sagen?
Da streitet man sich bis heute. Man kann aber sagen, dass in dieser Zeit die Idee entsteht, hey, wenn wir mal selber die Sache in die Hand nehmen, können wir sehr, sehr viel erreichen. Und warum sie sich an den König wenden, und man darf ja nicht vergessen, eigentlich de facto bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts war ja Köln direkt dem König noch unterstellt, bis dann Otto I. dieses auf die Erzbischöfe übertragen hat. De facto ist diese Ordnung aber immer noch da. Der Erzbischof ist in Vertretung des Königs vor Ort oder des Kaisers, um die Herrschaft in Vertretung für den Kaiser auszuüben. Und deshalb ist klar, wir wenden uns jetzt an die nächste Instanz um Hilfe.
Was sagt die nächste Instanz? Was sagt der König den Kölner Gesandten?
Der König ist in einer Zwickmühle, denn er herrscht ja nicht nur über Köln, er herrscht über ein gesamtes Reich. Und da hat er gerade ein bisschen Probleme. Der Papst macht ihm Probleme, aber auch seine eigenen Fürsten, besonders einige Fürsten in Norddeutschland und im östlichen Deutschland wagen gerade den Aufstand gegen ihn, witzigerweise auch Verwandte von Anno selbst, die dort Bischöfe sind. Und Heinrich, ich glaube, mit dem Herzen ist er auf Seiten der Kölner, weil dieser Anno, das haben wir noch gar nicht gesagt, er wurde ja mal, also der Heinrich IV. Wurde von Anno entführt, als er ein kleines Kind war und dann auch in Geiselhaft gehalten. Und ich glaube, mit dem Herzen war Heinrich IV. Auf Seiten der Kölner Aufständischen, aber er kann es sich politisch nicht leisten, jetzt neben den großen Fürsten auch schon auch die größte Reich, also größte Stadt im Reich auch noch zu verlieren.
Jetzt, wo Sie es erwähnt haben, müssen wir das doch nochmal kurz erklären, weil sonst bleiben die Menschen ratlos zurück. Das ist wirklich ein Riesen-Coup, ja, und sagt auch viel über diesen Erzbischof aus, über diesen Herrscher. Er mischt mit auf Reichsebene, ist ein Strippenzieher und er entführt den zukünftigen König, als der noch ein Kind war.
Ja.
Halsbrecherisch.
Vor den Augen seiner Mutter.
Vor den Augen seiner Mutter mit einem Boot. Ne? Ja. Also wirklich ein richtiger Coup.
Ja, und diese, was auch alle Eltern ja ihren Kindern immer sagen, steigt nicht bei Fremden ins Auto ein, ist halt hier wirklich passiert. Anno der Zweite kam nach Kaiserswerth, da war damals eine Pfalz, also eine Residenz von Heinrich IV. Und seiner Mutter Agnes, die für ihn als Regentin herrschte. Und Anno legt da mit dem Schiff an, das wohl sehr prächtig ausgesehen hat. Als kleiner Junge war der junge Heinrich natürlich total interessiert daran, lässt sich von Anno aufs Boot locken, kaum ist der junge König auf dem Schiff, stoßen sich die Ruderer auf Annos Befehl weg und sie entführen wirklich den kleinen König auf einem Schiff nach Köln und die Mutter steht schockiert am Pier und kann nur hinterher schauen.
Er kommt zurück, der Heinrich, aber man kann davon ausgehen, dass so ein Erlebnis oder so eine Geschichte nicht gerade dazu geeignet ist, eine lebenslange Freundschaft zu kreieren. Also, dass sich Heinrich mit seinem früheren Entführer nicht verstanden hat, das können wir mal annehmen. Zurück nach Köln, es folgt die Eskalation, die wir aus Lamperts Bericht zitiert haben. Die Aufständischen stürmen den Sitz des Bischofs, sie plündern, sie töten, sie zerstören. Den Bischof zu fangen und zu töten gelingt den aufständischen Kölnern allerdings nicht, aber sie haben ihn verjagt. Und da müssen wir mal kurz über dieses Loch sprechen, was auch bei Lampert ja schon vorkommt und was ja heute angeblich immer noch zu besichtigen ist. Unterm Kölner Dom im Parkhaus kann man das Anno-Loch sehen. Das ist ja eine komische Geschichte, wieso kann sich jemand in die Stadtmauer ein Loch gemeißelt haben, um irgendwie zur Hintertür hinauszukommen? Das ist seltsam, oder?
Es ist seltsam, weil er könnte ja auch einfach die 40 Meter weitergehen. Da an der
Stadttor.
Dann käme er zum nördlichen ehemaligen römischen Stadttor, dessen Seitenbogen man ja auch noch heutzutage sehen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Die Quellen gehen das nicht so wirklich her. Also angeblich hat, laut den Quellen in Lampert, hat er ja einem Domherrn, einem Ansässigen des Domklosters, der dort sein Haus hatte, direkt an der Stadtmauer, diesen Durchbruch erlaubt, einen kleinen Durchbruch, heimlich natürlich, weil es ist natürlich eine enorme Sicherheitslücke im wahrsten Sinne des Wortes, so ein Loch in der Mauer zu haben. Aber vielleicht kommt das auch wieder, also komme ich wieder auf das Intro zurück. Es war ja sicher zu jener Zeit und wir sind ja auch kurz, auch wenn es nur ein paar Jahrzehnte dauert, vor der nächsten Stadterweiterung. Und vor der Stadtmauer selbst hat sich ja schon mit Niederich ein neuer Vorort in Köln gebildet, nördlich eben des Domes. Vielleicht war einfach aus sicherheitspolitischer Relevanz das jetzt kein großes Ding, das
vielleicht hatte eine kleine Klappe. Vielleicht hatte der Domherr ein Fistanöllchen am Eigelstein.
Ja, da wissen Sie mehr als ich.
Man fragte sich, in jedem Fall kann Anno durch dieses Loch in der Mauer flüchten, aber er bleibt nicht lange weg, er kommt zurück. Dazu muss man wissen, der Bischof ist ja nicht nur das Stadtoberhaupt von Köln. Zu seinem Herrschaftsgebiet gehört ja das ganze Umland, das ganze Erzbistum, also weitere Gebiete. Und dort ist er im Gegensatz zu Köln sehr beliebt und im Gegensatz zu den Kölnern. Denn die werden nicht gemocht von den Menschen im Umland. Die Landbevölkerung mag die Städter nicht. Anno sammelt schnell kampfbereite Männer um sich herum, um sich die Stadt zurückzuholen. Die spontan formierte Streitmacht, die 3 Tage später vor der Stadtmauer stand, die muss so beeindruckend gewesen sein, dass die Kölner erst gar nicht versucht haben zu kämpfen.
Und das zeigt ja auch, diese soziale Ordnung funktioniert. Wir haben zwar keine institutionalisierten Heere, Stadtwachen, Polizei, Ordnungsamt etc., aber wir sehen, nach nur ein paar Tagen schafft es dieser Anno wieder, die Ordnung herzustellen. Und zwar mit den Mitteln seiner Zeit. Und ich finde auch, was das zeigt, mit so einem kleinen Augenzwinkern, dieser Gegensatz, den wir oft beschreiben zwischen Stadt- und Landbevölkerung kommt hier klar zum Ausdruck. Für die Kölner ist der Anno ein verhasster Stadtherr, für die ländliche Bevölkerung ist das der große Anno halt, der für ihr Seelenheil betet und ihnen schöne neue Kirchen gebaut hat, ja nicht nur in Köln, sondern im gesamten Erzbistum und auch neue Reliquien gebracht hat und so weiter. Das ist ein Sakrileg für sie, dass sie hören, ist diese versnobten Städter da, die nur noch Geld zählen und irgendwie Fernhandel betreiben, dass die ihren geliebten Fürsten verjagt haben.
Sie schicken, die Kölner schicken ihm Boten entgegen, also sie wollen nicht kämpfen. Was sagt Anno den Boten?
Er sagt den Boten, ja, als guter Christ, als euer Bischof werde ich euch natürlich vergeben müssen. Ich werde euch nicht umbringen, aber eine Strafe muss natürlich sein, denn es geht ja hier auch wieder um Ehre. Annos Ehre ist so gesehen ja auch enorm beschädigt worden. Er ist wie ein geschlagener Hund aus der Stadt gejagt worden. Und irgendwie muss öffentlich jetzt was stattfinden, um wieder zu zeigen, hey, wir haben die Sache geklärt, aber eins muss klar sein, ich bin hier der Stadtherr. Das geht natürlich in dieser Zeit mit Strafen einher für die jeweiligen Verantwortlichen, die den Aufstand gestartet haben.
Also im Grunde ist es eine Kapitulation, die da erfolgt.
Und sogar bedingungslos fast.
Sagt das was darüber aus, dass vielleicht der Rückhalt dieses Aufstands doch nicht so groß war, wie es am Anfang so aussah, dass da irgendwie doch nur wenige aktiv waren und man nicht kämpfen konnte?
Ich hatte auch versucht, mal so eine Art Referenzgruppe für die heutige Zeit zu finden, aber das kann nur irgendwelche Leuten falsch auf den Fuß fallen. Müssen bedenken, diese Händlerschicht ist eine zwar reiche, wohlhabende und laute Schicht, aber sie ist sehr, sehr klein. Was hat denn der normale Tagelöhner oder die Magd oder so davon, wenn jetzt irgendwie Händler den Erzbischof vertreiben und den umbringen und irgendwie die Machtverhältnisse neu ordnen? Der Tagelöhner muss trotzdem gucken, wo er bleibt. Die haben kein Interesse daran, solange für sie persönlich nichts dabei rausspringt. Und wir reden hier von der Mehrheit der Stadtbevölkerung, die eben unfrei ist, jetzt auch in einfachen Verhältnissen lebt, denen ist doch total egal, ob jetzt der Erzbischof ein Handelsschiff ausräumt oder nicht oder irgendein Hafengebiet irgendwie für seine Kirche absteckt. Das ist denen völlig egal.
Naja, man könnte ja vielleicht auch annehmen, dass er vielleicht bei diesen einfacheren Menschen doch gar nicht so unbeliebt war wie bei diesen Kaufleuten. Wir haben eben darüber gesprochen, dass er ein unbeliebter Mann ist. Aber dass er Reliquien nach Köln gebracht hat, dass er ein frommer Mensch ist, dass er sich um die Leute gekümmert hat. Es gibt Geschichten, dass Anno durch die Stadt läuft und Dinge sieht und also den direkten Kontakt zu, das könnte ja auch bei einfachen Menschen gut angekommen sein.
Er soll ja wirklich vielleicht sogar persönlich nachts umhergelaufen sein, soll Sexarbeiterinnen zu sich genommen haben, die dann zu Nonnen gemacht haben, eben aus dem,
ach du liebe Zeit,
aus diesem Business rausgeholt haben und irgendwie Waisenkinder hat er auch in Stifte gesteckt zur Obhut. Da gibt es Legenden von einer Witwe, die von Chefen, also Gerichtsdienern, schlecht behandelt wird und dann durch Anno eben Gerechtigkeit erfährt, indem Anno diese Schöffen halt köpfen lässt, wie man es halt so macht. Also es gibt schon viele Geschichten, die Anno im, wir stellen Anno halt immer als Bösewicht dar. Ich glaube persönlich nicht, dass er böse ist. Für uns heutzutage ist er böse. Ich glaube, er war halt eben ein Kind seiner Zeit, wie Fürsten halt ein Selbstbild hatten, wie sie eine Stadt zu beherrschen hatten oder ihre Ländereien. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Anno hat ja Heinrich IV. Nach Köln entführt. Damit hat er imperialen Glanz in die Stadt gebracht. Ich würde jetzt nicht von einer Hauptstadt sprechen, das ist Unsinn. Aber er hat ja auch sehr viel Geld abgezweigt, die er in der Zeit auf Reichsebene einnehmen konnte. Und er hat es ja auch fleißig investiert, eben in neue Kirchen, neue Reliquien. Ich glaube schon, dass die Leute dafür sehr, sehr dankbar waren, die einfachen Leute.
Zurück zum Aufstand der Kaufleute, die eben nicht zufrieden waren, beziehungsweise zum nahenden Ende des Aufstands. Anno akzeptiert, dass keiner hingerichtet werden soll, aber daran, dass er strafen will, lässt er keinen Zweifel. Allerdings verhindert er zunächst auch, dass die kampfeswilligen Ritter und Begleiter, die er da gesammelt hat in den Tagen davor und die jetzt mit ihm nach Köln geritten sind, die Stadt plündern und Selbstjustiz üben.
Das zeigt aber auch wieder, was für eine Persönlichkeit Anno ist. Er schafft es erstmal, diese Leute aufzustacheln, überhaupt ihnen zu folgen, weil es ja auch eine kleine Anstrengung irgendwie nahe von Pullheim oder die Arbeit liegen zu lassen und dem Erzbischof nach Köln zu folgen. Dann stachelt er sie auf. Die Leute hoffen, ha, jetzt können wir vielleicht mal das reiche Köln plündern ein bisschen oder Rache üben. Aber Anno schafft es auch durch seine Persönlichkeit, durch sein Charisma, die Leute auch wieder zu beschwichtigen, zu sagen, ich habe es jetzt geschafft, wir können nach Hause gehen. Das zeigt auch wieder, wie halt Herrschaft in dieser Zeit ausgeübt wird. Sie sehr persönlich und auch sehr direkt.
Er lässt die Aufständischen Buße tun. Also sie müssen da barfuß in wollenen Kleidern zu ihm kommen. Er hält eine Messe in St. Georg und dann gibt es diesen Bußgang. Erstmal noch keine weltlichen Strafen. Die sollen dann am nächsten Tag folgen. Und dann haben dann doch die Aufständischen so ein bisschen Zweifel, ob sie da drauf warten sollen. Und sie kriegen Angst. Ne? Also 600, sagt man, 600 Kaufleute verlassen über Nacht die Stadt und hoffen dann wieder auf den König, der sie schützen soll. Die anderen, die geblieben waren, erscheinen nicht, wie Anno das wollte, im Dom, um die Strafen anzunehmen. Und dann muss Anno natürlich wieder reagieren. Das ist dann nicht hinnehmbar. Die Ritter des Bischofs gehen mit sehr großer Gewalt gegen die Verweigerer vor. Sie plündern deren Häuser, töten diejenigen, die sich wehren und nehmen die anderen fest. Da sagt selbst der Anno-Fan Lampert, da ist der Bischof ein bisschen zu weit gegangen.
Ja, da ist er absolut zu weit gegangen. Aber ich will jetzt hier keine Anno-Verteidigung machen. Er bietet diesen Leuten Vergebung an. Und was machen sie? Sie hauen ab in der Nacht. Das ist nochmal eine Ehrenverminderung. Die kann Anno nicht auf sich sitzen lassen. Natürlich, diese Strafen sind grausam und absolut nicht mit unserer heutigen Welt sich vereinbar.
Und auch Fischers Köbis wird sehr grausam bestraft. Wer das Lied der Föst zu Ende hört, der erfährt es dort auch. Es ist eine der brutalsten Strafen, die das Mittelalter so zu bieten hat. Er wird geblendet.
Entweder sticht man die Augen direkt aus oder mit einem glühenden Eisen und drückt es dem Menschen in die Augen, dass eben das Augenlicht damit genommen wird. Das ist eigentlich eine Strafe, die man den schlimmsten Kriminellen gibt. Oder wenn man gerade in die Zeit zurückreist, dann hat man das gerne auch mit Thronkonkurrenten gemacht, weil man musste ja, um herrschen zu können, alle Sinne haben und so. Aber es ist eine wirklich sehr, sehr schlimme Strafe, die da der Fischers Köbis, wenn er so geheißen hat, erlitten hat. Und zusätzlich wird er, aber auch noch viele seiner, ja, Kumpanen werden auch noch gestäubt, was eine schwere Prügelstrafe an einem Pfahl festgebunden ist.
Und kahl geschoren. Das wird ja dann fast wie eine Lappali in dem Zusammenhang. Aber das alles zusammen ergibt wieder dieses Bild, da wird jemandem die Ehre genommen. Und Vermögensstrafen gibt es auch noch. Also Anno schlägt unbarmherzig zurück, kann man sagen.
Ja, und man, eben Ehrenstrafe ist das Stichwort, wenn diese Leute zu die Stadt gehen, jeder kann von Weitem schon sehen, das sind die Leute, die hier keine Ehre mehr haben.
Also der Aufstand ist niedergeschlagen, aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, denn die Kölner hoffen ja weiter auf den König, der zunächst einmal nicht zur Stelle war, aber nun sollte er doch wenigstens im Nachhinein gegen Anno vorgehen. Dazu muss man wissen, dass Anno und Heinrich IV. Eben keine großen Freunde waren. Wir haben über die Entführung, diese spektakuläre Entführung eben gesprochen, müssen wir vielleicht mal eine eigene Folge drüber machen, was das Mittelalter so alles an Verbrechen bietet, ist schon sehr opulent und sehr beeindruckend. Aber wir haben eben auch festgestellt, es sind keine Freunde und deshalb kann man eigentlich davon ausgehen oder darauf hoffen, dass der König sich möglicherweise dann im Nachhinein gegen Anno entscheiden wird. Er kommt dann auch in die Stadt und es soll auch ein Verfahren geben. Die Kölner locken ihn mit einer, ja, heute würde man sagen, mit einer Fake News, ne? Sie behaupten, ja, dass Anno die Engländer einlädt, aufs Festland zu kommen und Aachen einzunehmen. Das stimmt nicht, aber der König kommt und dann gibt es eine Verhandlung und da schafft es dieser Anno tatsächlich auch, ja, seinen Gegner, den König, zu überzeugen.
Ja. Ich glaube wirklich, dass in Anno wir müssen denken, Anno kam aus wirklich niederem Land. Er hat sich in Bamberg hochgearbeitet und wurde dann Erzbischof von Köln, was ja einer der mächtigsten Posten im Reich überhaupt war, neben dem König oder Kaiser. Und ich glaube, dafür muss man sehr gut reden können und sehr gut verhandeln können und ein großes Charisma haben. Und ich glaube, dass Anno da durchaus alle Register gezogen hat, zwischen Überzeugung, Drohung, ne, ich trete dem Aufstand bei, der gerade gegen dich läuft, und die Verhandlungsposition ist ja auch wirklich schlecht. Das Ganze ist jetzt schon abgelaufen, die Strafen sind schon ausgesprochen und diese 600 Kaufleute, ob das jetzt wirklich 600 waren, kann man auch drüber streiten, aber die sind ja alle geflohen. Die können gar nicht in Köln vor Ort Zeugenaussagen tätigen und Anno belasten und sie können auch keine wirklichen Beweise hervorbringen, dass Anno wirklich den Aufstand provoziert hat oder ob sie nicht vielleicht durch ihre, wie Lampert es ja schreibt, ne, überhitzte Reaktion das Ganze haben eskalieren lassen.
Also die totale Niederlage für die Kölner, ja, Kaufleute, kann man sagen. Anno ist im Grunde durch seine Eloquenz, durch seine Überzeugungskraft am Ende mächtiger und stärker als zuvor. Aber trotzdem muss er ja irgendwie, es muss ja irgendwie weitergehen. Trotzdem beginnt dann doch auch der Versuch, sich wieder zu arrangieren. Also man ist angewiesen aufeinander, wir haben darüber gesprochen und das muss dann auch Anno einsehen. Da wird berichtet von einem Traum, den er nachts hatte, wo ihm dann gesagt wird, dass auch er Schuld auf sich geladen hat. Und dann fängt er an, ja, versöhnlicher zu werden. Er begnadigt die Kaufleute, er gibt ihnen ihr Vermögen zurück und löst sie aus dem Kirchenbann. War das eine machtvolle, gnädige Geste eines frommen Bischofs oder doch eher die Schwäche eines weltlichen Fürsten, der einsehen muss, dass er auf die wohlhabenden Bürger angewiesen ist?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden Sachen. Ich glaube schon, dass Anno ein frommer Mensch war in den eben Kategorien seiner Zeit. Der Traum ist ja auch wunderbar. Ich will ihn wirklich ganz kurz nur darstellen. Er träumt ja, dass er in einem weißen Gewand in einen Raum tritt und da sind auf Stühlen sitzend all seine Amtsvorgänge, also ein Bruno, ein Heribert, Hildebold und so weiter. Und er sieht, dass da noch ein freier Stuhl ist. Und die haben alle weiße Kurten an. Er will sich dann hinsetzen, aber dann stehen alle anderen Erzbischöfe, die vor ihm waren, auf, verweigern ihn, sich da hinzusetzen und deuten auf seine Robe. Und er sieht, auf seiner weißen Robe ist ein Fleck. Und sie sagen ihm, Anno, kannst dich gerne hier hinsetzen, aber vorher musst du noch die Sache mit den Händlern ausbügeln. Oder Anno interpretiert das jedenfalls so. Andererseits, wenn das wirklich 600 Kaufleute waren, dann haben sie einen enormen Verlust von Wirtschaftskraft in Köln gehabt, weil diese auch eine mittelalterliche Stadt ist auf Importe angewiesen von außen, ob es jetzt um Salz, Fisch von der Nordsee, Wein vom Mittelrhein oder hier Tuche aus Flandern angeht oder so weiter. Wenn die alle weg sind, dann ist die Macht des Erzbischofs langfristig, mittelfristig auch enorm geschwächt. Er braucht diese Fernhändler, um die Wirtschaft in Köln am Laufen zu halten. Und deshalb, glaube ich, ist so eine Mischung aus beidem. Vielleicht hat er auch, da sein Tod ja langsam naht, aber auch eben aus wirtschaftlich-politischen Gründen, dann einen kleinen Sinneswandel gehabt.
Annos Tod ist grausam, ist gruselig. Auch das gehört zu der Geschichte. Er verfault regelrecht.
Er fängt wirklich an, von unten nach oben zu verfaulen. Es fängt an seinen Füßen an. Er lässt wirklich alle Kirchen Kölns jetzt nicht plündern, aber leeren. Er möchte alle Reliquien in seinem Schlafzimmer haben. Hofft auf die Gnade der Heiligen, die ein gutes Wort für ihn beim lieben Herrn Gott oben im Himmel einlegen. Aber es nützt alles nicht. Er wird immer kränker und kränker.
Und schleppt sich noch einmal zum Dom am 4. Dezember 1075, also ungefähr ein Jahr nach dem Aufstand, etwas später. Und dann verfügt er, und das muss dann ein Schlag für Köln gewesen sein, dass er nicht in Köln bestattet werden will.
Ja, es war so ein richtiger Mittelfinger quasi an die Stadt Köln, weil eigentlich war ja St. Maria ad Gradus, seine Stiftung direkt am Anschluss des Domchores, war eigentlich als seine Grablege vorgesehen, aber entscheidet sich für seine Lieblingsstiftung in Siegburg.
Wo heute noch der Schrein zu sehen ist. Was interessant ist, es wird von der Beerdigung oder von der Bestattung, vom Bestattungszug, muss man sagen, sehr ausführlich berichtet. Da wird mehrere Tage lang wird er aufgebahrt in verschiedenen Kölner Kirchen, bevor er in diese Siegburger Abteikirche überführt wird. Das zeugt ja dann doch davon, dass er nicht ganz so unbeliebt gewesen sein kann, oder?
Nein, natürlich nicht.
Also müssen ja Leute das gewünscht haben und gewollt haben und auch hingegangen sein.
Ja, ich glaube schon, dass er durchaus beliebt war. Das hatten wir ja auch vorhin schon angerissen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie groß eben der Glaube und die Religion, jetzt nicht nur die Kirche selber, im Alltag der Menschen ja vertreten war. Wir haben überall kleine Klösterchen, Stifte, Kapellen und so weiter. Und ich glaube, egal, was die Leute von Anno gehalten haben, am Ende war das ihr Anführungszeichen heiliger Stadtherr, der da verstorben war, und dem gibt man auch die letzte Ehre.
Er wird heilig gesprochen in einem ganz offiziellen Verfahren, also nicht so wie bei der heiligen Ursula, dem heiligen Gerion, wo irgendwer heilig wird, obwohl er wahrscheinlich nie gelebt hat, sondern hier gibt es ein richtiges Verfahren. Und Bezug zu heute, er hat es dann als heiliger Anno auch in das Figurenprogramm des Kölner Rathausturms geschafft. Und da steht er an einem sehr exponierten Ort, dem obersten Stockwerk, wo man sagt, das ist der Kölner Himmel. Und da steht er neben anderen Schutzheiligen, neben dem guten Bischof Heribert, neben Petrus, der heiligen Ursula und dem heiligen Gerion oder auch neben moderneren Vorbildern wie Edith Stein und Adolf Kolping. Jetzt müssen wir das zum Abschluss vielleicht dann doch nochmal bilanzieren. Gehört dieser zornige, auch sehr skrupellose Machtmensch, der einige Verbrechen auf dem Kerbholz hat, da oben hin auf den Rathausturm?
Da können wir jetzt eine lange Diskussion starten. Ich finde persönlich, er gehört dorthin, denn er hat Kölns Geschichte maßgeblich geprägt. Er war in dieser Episode sehr, sehr zornig. Aber wir haben ja auch die anderen Geschichten von ihm gehört, wo er als gnädiger und gütlicher Fürst aufgetreten ist. Die ganze, jetzt das ganze Figurenkabinett kann man selber ja mal kritisch hinterfragen. Es sind viel zu wenig Frauen dort drauf abgebildet. Und auch Leute, die ich eher jetzt nicht so wichtig finde für die Kölner Stadtgeschichte, welche, das lasse ich jetzt mal aus. Die Frage ist, was möchte man mit diesem Figurenkabinett erwirken? Möchte man da wirklich moralisch einwandfreie Leute haben? Dann müssen wir, glaube ich, alle Leute da oben entfernen, außer die heilige Ursula, weil das ist eine Legende und die ist natürlich als Heilige ohne Fehler. Ich finde, es ist wichtig zu erklären, dass Anno anders ist als die anderen Fürsten seiner Zeit. Er kommt wirklich von unten. Er ist zwar ein Adliger, aber er kommt von unten. Er muss sich hochkämpfen. Er hat es wirklich geschafft, als Nobody aus Altsteußlingen eben dieser große Kirchenfürst zu werden. Ich glaube auch, dass das, was ihm da 1074 passiert ist, ihn massiv erschüttert hat. Das würde jeden von uns erschüttern. Aber ich glaube, dass ihm das vielleicht nochmal so die Angst gegeben hat, Mist, alles, was ich jetzt in meinem Leben erreicht habe, wurde mir fast wieder genommen. Ich muss jetzt auch den anderen Leuten im Reich zeigen, dass ich immer noch der starke Anno bin, der auch einst über Kaiser und Könige verfügt hat.
Wir haben es in jedem Fall mit einer schillernden Persönlichkeit zu tun. Brutal und skrupellos war er, Anno der Zweite. Aber wie so oft im Leben, selten ist jemand nur böse oder gut. Und das gilt dann wohl auch für die aufständischen Kölner Kaufleute in dieser gelegentlich verklärten Episode der Kölner Stadtgeschichte. Das Problem mit dem Figurenprogramm am Rathausturm hätte man vielleicht umgehen können, indem man Anno nicht ganz nach oben in den Kölner Himmel in Gesellschaft mit den Schutzheiligen gestellt hätte und vielleicht hätte man ja auch den eigentlich namenlosen Fischers Köbis gleich daneben aufstellen müssen. Dann wären beide Seiten zu ihrem Recht gekommen, denn von Bedeutung für die weitere Stadtgeschichte ist das blutige Kapitel voller Verbrechen mit Sicherheit und das betrifft sowohl Anno den Zweiten wie auch diesen ersten Aufstand von Bürgern der Stadt gegen einen ungeliebten Herrscher. Ich bedanke mich bei Wilhelm Fromm für diese sehr interessante Zeitreise ins 11. Jahrhundert. Wer die Sache vertiefen will, sei auf die entsprechenden Folgen seiner Podcast-Reihe Eine Geschichte der Stadt Köln verwiesen. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherin und Sprecher mitgemacht haben. Zum Schluss noch ein erfreulicher Hinweis für alle, die es noch nicht gehört haben. Unsere siebenteilige Podcast-Reihe Attentat am Blumenstand ist nun nicht mehr nur über die Homepage des Kölner Stadtanzeiger, ksda.de, zu hören. Sie finden sie ab sofort auch auf allen üblichen Streaming-Portalen. Die Reihe ist auch ein Beitrag zu den vielen Debatten, die zurzeit geführt werden, wenn es um die zunehmende politische Polarisierung und den Umgang mit Rechtsextremismus geht. Wir spannen da den Bogen vom Mordanschlag auf Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker zur aktuellen politischen Lage. Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie, unsere siebenteilige Podcast-Reihe des Kölner Stadtanzeiger. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich weiterhin über ksda.de. Das war's für heute. Wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das auf elektronischem Weg tun. truecrime@ksdamedien.de ist unsere Adresse. truecrime@ksdamedien.de. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksda.de.